Kapitel 24. Löhnen. An mein jüngeres Ich. Es wird besser. Das Waisenhaus war nicht optimal. Es war keine Familie. Und als wir an die Diebesgilde verkauft wurden, ist die Hoffnung, dieses Mal eine echte Familie zu bekommen, ziemlich schnell zerschlagen worden. Aber glaube mir, es wird besser. Es ist irgendwie schräg, das alles aufzuschreiben. Ist ja nicht so, als ob du das wirklich irgendwann lesen wirst. Aber ich möchte meinem kleinen Ich rückblickend etwas Hoffnung schenken. Denn es wird besser. Wir haben Schwestern und einen Bruder. Er heißt Isan. Anfangs schien er etwas grummelig und misstrauisch. Aber er sorgt sich einfach um seine Schwestern und hat das Herz definitiv am rechten Fleck. Er findet unsere bisherige Laufbahn nicht so toll, aber naja, wir sind gut in dem, was wir tun und dürfen uns einfach nur nicht erwischen lassen. Unsere Schwestern sind so, so toll. Beides starke Frauen und zeitgleich sehr liebevoll. Welxi scheint neugierig und nicht auf den Mund gefallen, was ich großartig finde. Sie hat einen Almiraj, eine hasenähnliche Kreatur mit einem Horn auf der Stirn. Almi heißt der Kleine und er ist unfassbar putzig. Ich bin fast übergeschnappt, so süß ist die Fellnase. Aber ich bin natürlich ganz cool geblieben und habe mir nichts anmerken lassen. Luna liest nicht einfach nur gerne, Bücher scheinen ihr Antworten auf alle möglichen Fragen zu geben. Sie ist sehr herzlich, man muss sie einfach mögen. Und es scheint so, als würden unsere Geschwister uns ebenfalls wirklich mögen. Die Umstände, wie wir zu ihnen gestoßen sind, sind nicht unbedingt einfach. Aber es soll zu unserem größten und schönsten Abenteuer werden. Wir sind nun schon ein paar Tage bei unseren Geschwistern im Baldurs Tor und bereiten uns auf eine Exkursion in das Unterreich vor. An dem Morgen gehen wir zur niederen Laterne. Davor warten bereits Ixzar und Montolio auf uns. Sie haben eine Abmachung mit der hiesigen Diebesgilde, welche uns unbemerkt aus der Stadt bringen soll. Sie schildern den Plan, wir sollen wohl mit Booten zu einem anderen Ort gebracht werden, und von dort aus geht es dann auf dem Landweg weiter. Isan ist nicht wirklich begeistert, um ehrlich zu sein, sagt er ziemlich deutlich, dass er keinen Fuß auf ein Boot setzen wird. Auf dem Weg zur Anlegestelle versuchen wir Schwestern wirklich, mit allen Mitteln Isan zu überzeugen, dass eine Bootsfahrt nicht so gefährlich ist. Immerhin hat er eine gewisse Zeit in der Hölle verbracht. Da sollte so ein Boot ihn doch nicht aus dem Konzept bringen. Falsch gedacht. Bei der Anlegestelle warten ein paar vermummte Gestalten, unter anderem eine Frau mit rosa Haaren. Mein Geschwister kennen sie. Sie heißt Imoen und sie sind wohl gemeinsam auf der Kerzenburg aufgewachsen. Die Wiedersehensfreude ist bei allen groß. Isan erblickt einen Zwerg, der bereits in einem der Boote sitzt und ist erstmal entsetzt, lässt sich dann aber irgendwann etwas widerwillig von Welxi in eines der Boote führen. Er setzt sich hin, schließt die Augen und fängt sofort an, leise zu beten. Das Wasser ist eigentlich ziemlich ruhig. Dennoch wird Isans Stimme bei den kleinsten Wellen, die das Boot treffen, etwas kieksig. Es ist recht amüsant. Währenddessen tauschen sich Luna und Welxi mit Imoen aus. Sie erzählt, dass sie sich bei einem Meister namens Ramazid zur Magierin ausbilden lässt. Was das allerdings mit Neunfinger zu tun hat und woher sie die Diebesgilde kennt, erzählt sie nicht. Nach nicht einmal einer Stunde kommen wir am südlichsten Teil vom Staubfalkenhügel an. Dort wartet bereits ein weiteres Mitglied der Diebesgilde mit einem Karren auf uns. Vor dem Karren ist eine Kuh gespannt, auf ihr liegt ein Leintuch. Etwas ungewöhnlich, oder? Wir schauen uns die Kuh genauer an und ganz ehrlich, das ist die seltsamste Kuh, die ich je gesehen habe. Sehr haarig. Laut Ixar dauert es nun etwa 10 Tage, bis wir die Stelle erreichen, bei der wir ins Unterreich hinabgehen können. Wir verteilen uns auf den Karren. Isans leuchtenden Hirsch und Lunas Spinne, die sie von klitzeklein auf Reitgröße gezaubert hat. Ziemlich beeindruckend. Ich beschwöre für unsere Reise einen Falken, der uns warnen soll, falls er voraus etwas entdecken sollte. Und so reisen Ixar, Montolio, meine Geschwister und ich ereignislos 3 Tage durch das Niemandsland. Am 3. Tag warnt mich mein Falke, dass etwas sehr Großes auf uns zugeflogen kommt. Ein Drache. Ich versuche, uns unter einem Trugbild zu verstecken, der Drache steuert jedoch direkt auf uns zu. Isan, dieser tapfere, aber auch törichte Zwerg, verlässt das Trugbild und der Drache, ein Messingdrache um genau zu sein, landet direkt vor ihm. Sie, denn der Drache ist weiblich, stellt sich als Dura vor und scheint in Plauderlaune zu sein. Sie plaudert viel, also so richtig viel, und will uns scheinbar wirklich nicht essen. Dura erzählt von ihrem Hort und den Schätzen, sowie von ihrem Mann und den gemeinsamen Kindern, während sie uns den Weg zu unserem Ziel an diesem Tag begleitet. Als wir unser Nachtlager aufschlagen, verlässt sie uns wieder, und unser Bedarf an Konversation für diesen Abend ist mehr als gedeckt. Das Abenteuer verspricht interessant zu werden mit dieser seltsam haarigen Kuh und dem redseligsten Drachen, der je gelebt hat. Die nächsten Tage sind wieder ereignislos und tatsächlich kommen wir am 10. Tag an einem Canyon an. Hier finden wir eine recht große Plattform, die an einer Seilwinde befestigt ist. Es handelt sich hierbei um einen versteckten Posten der Chantarim. Den ganzen Weg haben wir auf uns genommen, weil wir vermuten, dass die Route bezüglich dem Eisentransports blockiert ist. Und so stellen wir uns auf die Plattform und lassen uns in das Unterreich hinab. Es wird immer dunkler und auch kühler. Nach einer ganzen Weile setzt die Plattform am Boden auf. Nun ist es stockdunkel. Ich mache etwas Licht und auch Ixar und Montolio zünden 4 Lampen an und befestigen diese jeweils an einer Ecke des Karrens. Wir sind umgeben von blankem Stein, aber es scheint tatsächlich so etwas wie Straßen zu geben, auf denen wir uns mit dem Karren fortbewegen können. Es geht leicht bergab und seltsamerweise wird es dabei immer etwas wärmer. Nachdem wir ungefähr 2 Stunden dieser Straße gefolgt sind, kommen wir zu einer Weggabelung, die in 3 Richtungen führt. Montolio erwähnt, dass hier im letzten Monat 2 Karawanen verschwunden sind. Wir sind uns nicht sicher, welchen der 3 Wege wir nehmen sollen. Um Gewissheit zu bekommen, welcher Weg der richtig ist, wirft Luna seltsame Stöckchen. Und diese geben ihr die Antwort, dass sowohl der mittlere als auch der rechte Weg uns wohlgesonnen sind, der linke jedoch nicht. Daher nehmen wir natürlich den linken, was auch sonst. Die Umgebung verändert sich etwas. Es fühlt sich nun mehr nach Tunnel als nach einem offenen Weg an. Wo zuvor Flechte an den Steinwänden waren, sind nun graue Pilze in unterschiedlichen Größen. Sie wachsen überall neben und über uns. Luna möchte gerne einen Pilz zum Untersuchen mitnehmen. Mit meiner Magierhand pflücke ich ein kleineres Exemplar und setze es in eine ihrer Fiole. Als der Pilz an uns vorbeischwebt, bringt er den Geruch von verrottetem Fleisch mit sich, der zum Glück aber verschwindet, nachdem die Fiole geschlossen ist. Wir laufen noch ein paar Meter und hören dann ein leichtes Raunen. Isan erforscht das Geräusch und stellt fest, dass die Quelle hinter den Felswänden liegen muss. Dann wird aus dem Raunen ein Dröhnen. Die Pilze an den Wänden vibrieren erst und fallen dann herab. Es riecht wieder nach verrottetem Fleisch. Plötzlich wird die Felswand zu unserer Linken aufgebrochen. Sie stürzt mehr oder weniger ein und nimmt die Decke über uns gerade mit. Luna wird von einem herabfallenden Stück Decke getroffen, kann sich aber retten, bevor sie darunter verschüttet wird. Bereits einen Augenblick später, sehen wir, wie sich bronzefarbene Kreaturen, nein, eher Konstrukte auf Rädern, Insekten nicht unähnlich, aus den Trümmern zwängen. Insgesamt scheinen es 5 dieser seltsamen Wesen zu sein, und sie greifen an. Ich wende mich dem Nächststehend zu und ramme ihm meine Kurzschwerter in den bronzenen Körper. Ysan und Welksi gehen ebenfalls in den Angriff über und Ysan kann mich wiederum vor einem Angriff schützen. Doch im nächsten Moment erzeugt eins dieser Viecher Blitze, die sich über den gesamten Boden erstrecken. Wir werden alle von Elektrizität durchdrungen können, uns jedoch größtenteils auf den Beinen halten. Ich bekomme mit, wie Ysan zu Boden geht und führe gleich den nächsten Angriff aus. Eine weitere Blitzwelle erfasst uns und alle meine Geschwister scheinen bewusstlos. Luna hat einige Heiltränke bei sich und ich flöße ihr einen ein. Sie ist unsere Heilerin und somit unsere beste Chance, diesen Angriff zu überleben. Gleich darauf steht sie auch wieder, macht sich ans Werk und kann Welksi und Ysan heilen. Leider wird Ysan aber von einem weiteren elektrischen Angriff getroffen und seine Augen schließen sich wieder. Als 3 der Angreifer niedergestreckt wurden, flieht einer und der letzte faselt etwas Seltsames über Eisen und Arm und zerstört sich selbst. Der Gang vor uns scheint nicht mehr stabil und ich befürchte, er wird gleich einstürzen. Ich gehe vorsichtig zu Ysan, um ihn zu stabilisieren. Anschließend ziehe ich ihn an den Füßen zurück zu den anderen. Welksi heilt Ysan, der nach dem Erwachen Luna heilt, und gemeinsam heilen sie noch Ixar und Montolio. Almi hat den Kampf leider nicht überstanden, aber Welksi wird ihn bestimmt bei der nächsten Gelegenheit durch ein Ritual wieder erwecken. Da der Tunnel hinter uns eingestürzt ist und es vor uns nicht mehr stabil genug aussieht, um den Weg weiterzugehen, krabbeln wir durch die Öffnung links, aus der diese Mistviecher rauskamen. Und so krabbeln wir ein gutes Stück durch diesen beengten, dunklen Gang. Als wir wieder stehen können, scheinen wir in einer Art größeren Tunnel oder Höhle zu sein. Die Wände sind regelmäßig unregelmäßig, was einfach falsch wirkt, ohne aber genau sagen zu können, was daran falsch ist. Doch es stellt sich heraus, dass das nur eine Illusion war. Tatsächlich sind wir in einer viel größeren Höhle, die eine Art Werkstatt und Gießerei zu sein scheint. Hier wurden bestimmt diese seltsamen Konstrukte gebaut. Im nächsten Moment bemerken wir, dass riesige Ballisten auf uns gerichtet sind und ein Haufen grauhäutiger kleiner Kreaturen blicken uns an. Es sind Tiefengnome. Doch diese Gnome haben nichts mit meiner lieben Schwester Welksi gemein. Der vermeintliche Anführer stellt sie als Clan Eisenhand vor, obwohl es weniger ein Sich-Vorstellen als ein Prahlen von ihm ist. Sie arbeiten wohl mit dem Eisenthron zusammen. Einfach fantastisch. Wir erfahren, dass die anderen Karawanen von ihnen verschüttet wurden. Und der Anführer erwähnt nebenbei Sarevok, mir läuft es eiskalt den Rücken runter. Wir müssen hier weg und zwar schnell. Doch so weit kommt es nicht, da wir zahlen- und waffenmäßig unterlegen sind. Sie entwaffnen uns und wir müssen unsere Rüstungen ablegen. Wir Schwestern können jedoch jeweils einen Gegenstand an ihnen vorbeischmuggeln. Ysan scheint für dieses Vorgehen zu rechtschaffen zu sein. Luna behält ihren Zauberfokus und Welksi einen Dolch. Ich verstecke mein Diebeswerkzeug bei mir. Das werden wir noch brauchen. Unsere Sachen werden in einer Truhe neben der Tür abgelegt und man führt uns die Höhle weiter hinauf. Dort warten bereits große Käfige auf uns. Immerhin werden wir alle gemeinsam in einen Käfig gesperrt. Das macht das Ausbrechen für mich etwas einfacher. Einer dieser unsympathischen Gnome bleibt auf unserer Ebene und somit werden wir bewacht. Von hier oben erblicken wir, zusätzlich zu der Tür, eine Luke auf der anderen Seite und viele weitere Konstrukte sowie Fässer, was auch immer darin gelagert wird. Ich vermute nichts Gutes. Ich möchte eine kleine Spinne erschaffen, die sich für uns umschaut. Doch bevor ich auch nur ein paar Worte sagen kann, pflaumt mich der Aufpasser Gnom an. Das wird wohl schwieriger als gedacht. Wir ruhen uns zunächst etwas aus. Der Kampf hat uns doch recht mitgenommen. Und wir müssen dringend fit werden, um von hier zu fliehen. Etwas Zeit später tritt tatsächlich Sarevok mit einer schwarzhaarigen Frau durch den schmalen Gang in die Höhle. Nun wird klar, der Eisenhand-Clan beliefert den Eisenthron mit Kriegsmaschinen. Wir erfahren zudem, dass sich in ein paar Tagen alle Anführer des Eisenthrons in der Kerzenburg treffen. Dort soll das Schicksal der Schwertküste besiegelt werden. Der Anführer der tiefen Gnome erzählt von den Gefangenen, also von uns. Doch Sarevok vertagt unsere Befragung auf später und geht wieder, zusammen mit der Frau, die ihn begleitet hat. Gegen später wird es etwas ruhiger und das Licht wird gedimmt. Die tiefen Gnome scheinen sich schlafen zu legen. Auch wir wollen uns weiter ausruhen, sehen jedoch einen Schatten, der den tiefen Gnom vor unserem Käfig einen Dolch in den Hals rammt.